Wir befinden uns im Jahre 2017 und in diesem Jahr hat die Evangelische Gemeinschaft der CVJM Rechtenbach sich ein Jahresthema gesetzt und das heißt Vorbilder. Und deswegen möchte ich jetzt eine Reihe beginnen, eine Predigtreihe, zuerst mal zu dem Thema Jesus. Jesus als Vorbild, Vorbild Jesus, und der Mottovers für dieses ganze Jahresthema heißt: Ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, also den Fußstapfen Jesu. Ich möchte diese Predigtreihe beginnen mit ein paar Fotos meines Sohnes Noah, als er 5 Jahre alt war. Was macht er? Er sitzt an so einer Raupe vorne am Steuer. Und wenn du weiterklickst, dann sieht man, er sitzt auch am Steuer eines Bootes, glaube ich, dass es ein Boot ist. Ja, sieht so aus wie ein Boot. Auch am Steuer eines Autos und auch am Steuer eines Zuges, wo man das natürlich ein bisschen schwer steuern kann, so ein Zug. Wo hat er das her? Mein Sohn hat von Kindesbeinen an natürlich immer wieder mitgekriegt, wie sein Vater Auto fährt. Mutter fährt selten, von daher tatsächlich der Vater hauptsächlich. Und er wollte auch Auto fahren, er wollte auch am Steuer sitzen und er wollte das nachmachen. Und manchmal ist auch passiert, dass wir Auto gefahren sind, er saß hinten auf seinem Kindersitz und ist dann hinten mitgefahren. Kennt ihr sicherlich auch von euren Kindern. Kinder machen den Erwachsenen, machen den Eltern etwas nach. Sie ahmen die Eltern nach. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr schönes Bild dafür ist, wie auch wir uns gegenüber Gott, gegenüber Jesus verhalten dürfen. Nämlich als Kinder. Wenn Jesus sagt, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt in Galater 3, Vers 26, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Dann meint er damit auch, wir dürfen uns auch wie Kinder verhalten. Und wenn er sagt, werdet wie die Kinder, Matthäus 18, Vers 3, das will ich euch sagen, wenn ihr euch nicht ändert und werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Wir sollen werden wie die Kinder. Und ich glaube, eins dieser Aspekte, die Jesus damit meint, ist, dass wir es dürfen, dass wir Jesus nachahmen dürfen, dass wir in seine Fußstapfen treten dürfen. Also die Aufforderung, uns Gott, uns Jesus zum Vorbild zu nehmen, die steckt da drin. Wir dürfen sein wie Kinder. Und im Neuen Testament hat man ein paar Verse rausgesucht, da heißt es immer wieder, dass wir uns Jesus zum Vorbild nehmen dürfen. 1. Korinther 11, Vers 1, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat, sagt Paulus. Also er folgt dem Vorbild Christi. Epheser 5, Vers 1, ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Wir sind seine Kinder, wir dürfen ihn nachahmen. 1. Thessalonicher 1, Vers 6, ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Und in 1. Petrus 2, 21, dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, damit ihr ihm nacheifert. Darum geht's. Ich möchte diese Reihe beginnen mit einer der ersten vorbildlichen Passagen über Jesus. Und zwar, Ilka hat schon gesagt, mit der Versuchung Jesu. In Hebräer 4, Vers 15 steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Versucht wie wir, doch ohne Sünde, nicht der Versuchung erlegen. Und es bestand tatsächlich die Möglichkeit, dass Jesus auch der Versuchung nicht widerstehen konnte. Versucht wie wir heißt, er hätte scheitern können. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Und hier liegt die Betonung auf ganz Mensch. Ganz, mit Haut und Haar, versuchbar wie jeder andere Mensch auch. Ich lese uns den Text aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Jesu Versuchung. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, 5. Mose 8, Vers 3 steht's, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Und damit hat Jesus Psalm 91 zitiert. Da sprach Jesus zu ihm wiederum, steht es auch geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. 5. Mose 6, 16. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben in 5. Mose 6, 13, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Die eigentliche Versuchung Jesu beginnt hier mit den Worten: Der Teufel aber sprach zu ihm. C.S. Lewis hat gesagt, es gibt zwei Irrtümer über den Teufel. Der erste Irrtum ist, seine Existenz zu leugnen. Und der zweite ist, sich in ungesunder und übermäßiger Weise mit ihm zu beschäftigen. Zu viel oder gar nicht. Stattdessen, und das ist biblisch, sollen wir realistisch auf den Teufel gucken. Im Vaterunser beten wir: Und führe uns nicht in Versuchung. Das hat Jesus uns empfohlen, weil er weiß, wie gefährlich Versuchungen sind. Und dahinter steckt der Teufel. Jakobus 1, Vers 13 steht: Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Es kommt nicht von Gott, es kommt vom Teufel. Aber Gott führt in die Versuchung und auch wieder heraus. Müssen wir gut auseinanderhalten. Versuchung kommt vom Teufel, aber Gott führt in die Versuchung und auch wieder heraus. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht: Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott lässt versuchen, steht hier. Auch hier bei Jesus. Der Heilige Geist führte Gott in die Wüste, führte Jesus in die Wüste, steht in Matthäus 4, Vers 1. Und auch bei Markus und Lukas lesen wir das genau so. Ich lese nochmal Matthäus 4, Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Das müssen wir gut auseinanderhalten, um eben gerade nicht dem Teufel zu viel Macht zu geben, aber auch nicht zu wenig. Versuchungen in deinem und meinem Leben haben was mit dem Teufel zu tun. Und es funktioniert nicht, dass ich einfach mal das Gute in mir abrufe und mir Mühe gebe und meine guten Anlagen entwickle und mich zu einem besseren und gewappneteren Menschen entwickle. Nein, Versuchung kommt vom Teufel und die negative Folge der Versuchung ist die Sünde. Das ist die reale Gefahr der Versuchung. Das kann weitreichende negative Folgen haben, dass wir uns in Sünde verstricken, nicht mehr herausfinden. Und deshalb sollten wir sie unbedingt ernst nehmen und auch immer wieder im Vaterunser bitten und führe uns nicht in Versuchung. Wenn wir uns also hier Jesu Versuchung anschauen und ihn als Vorbild nehmen, dann geht es genau darum, nicht der Versuchung zu erliegen, das heißt nicht in Sünde zu fallen. Wie wurde Jesus versucht? Er wurde dreimal versucht und diese dreimal möchte ich jetzt zusammen mit euch durchgehen. Die erste Versuchung, mach Steine zu Brot, sagt der Teufel. Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Jesus hatte Hunger, definitiv. 40 Tage nichts gegessen. Was sind Menschen nicht alles bereit, wenn sie Hunger haben? Esau hat zum Beispiel, lesen wir im Alten Testament, sein Erstgeburtsrecht an Jakob verscherbelt, weil er Hunger hatte. Menschen werden zu Bestien, wenn sie richtig Hunger haben. Das kennen wir nicht. Wir haben ja nie richtig Hunger. Hunger und Durst, das sind Triebe, die uns bestimmen. Hier spricht der Teufel also ein Grundbedürfnis an, ein Trieb an, der sehr, sehr heftig sein kann. Und ich glaube, dass diese Versuchung auch als Prototyp für andere Triebe steht. Konrad Lorenz und Felix von Kube haben dazu geforscht und 5 menschliche Triebe festgestellt. Einerseits den Sicherheitstrieb, dann den Aggressionstrieb, den Bindungstrieb, den Nahrungstrieb, Hunger, und den Sexualtrieb. Freud hat so ziemlich alles auf den Sexualtrieb geschoben. Das sind Triebe, die stecken in uns drin. Das ist zutiefst menschlich und da sind wir hochgradig versuchbar. Wie reagiert Jesus nun auf diese Versuchung? Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus sagt, es gibt mehr als diese Triebe. Ich muss nicht ständig triebgesteuert durch diese Welt laufen. Ich kann entweder beherrscht werden von meinen Trieben oder ich kann meine Triebe mit Gottes Hilfe beherrschen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für einen reifen Christen zu lernen, seine eigenen Triebe zu beherrschen. Wie? Einerseits durch den Verstand. Nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht, sagt Jesus hier. Also einerseits durch den Verstand, aber andererseits durch das, was von Gott kommt. Durch den Glauben, durch den Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Gib Gott mehr Raum als deinen Trieben. Das sind die Schlüssel zum Beherrschen unserer Triebe. Die zweite Versuchung, wirf dich hinab. Genau, da war der Trieb. Versuchung, wirf dich hinab. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Stellt euch die Szenerie vor, der Tempel, da ist immer was los, da ist immer Betrieb, immer viele Leute. Die Zinne, das ist der schwindelerregende Aussichtspunkt in der Südostecke des Tempelbezirks. Das war damals so der Inbegriff für das Höchste, was man sich so vorstellen konnte in Israel, also von der Höhe her. Da ging es ganz weit herunter. Wenn sich da einer runterstürzt, dann war das richtig kräftig, hat das richtig kräftig für Aufsehen gesorgt und dann wäre der auf jeden Fall maximal tot gewesen. Wenn also Jesus hier vom Teufel versucht wird, dann auf dem Gebiet der Anerkennung. Drück mal, Anerkennung. Jesus könnte mit diesem Sprung und der wundersamen Rettung durch die Engel mit einem Schlag beweisen, was für ein Wundertäter und religiöser Führer er ist. Jesus Christ Superstar, auf einen Schlag. Alle würden staunen, ihm zujubeln und ihm folgen. Ist das wirklich so? Ist das nicht eine trügerische Anerkennung oder ist das nicht gerade das Trügerische an der Anerkennung? Ich habe das ja schon, glaube ich, ein paar Mal auch von hier vorne gesagt, dass ich so ein Typ bin, der sich sehr gerne und immer wieder auch über Anerkennung definiert. Und dass ich so gestrickt bin, das ist dadurch gar nicht so einfach. Wenn man da empfänglich ist, dann weiß man auch, wie flüchtig solche Anerkennung ist. Heute hochgejubelt, morgen in den Dreck geschubst. Heute anerkannt, morgen verachtet. Im Showbusiness ständig zu sehen, heute Star, morgen vergessen. Auf Anerkennung kannst du nicht bauen. Das ist kein gutes Fundament, das ist ein ganz mieses Fundament, ganz unstetig, ganz instabil. Und doch sind viele Menschen, so wie ich, da so empfänglich und deshalb auch so versuchbar. Was werden nicht alles für Energien freigesetzt, um anerkannt zu werden? Wie begegnet nun Jesus dieser Versuchung durch Anerkennung? Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus zitiert hier eine Bibelstelle, wo das Volk Israel versucht hat, Gott zu versuchen. Wo das Volk Israel bei Massa und Meriba versucht hat, Gott vor seinen eigenen Karren zu spannen. Du sollst Gott nicht versuchen, sagt Jesus, und damit meint er, du sollst Gott nicht vor deinen eigenen Karren spannen. Das heißt, überprüfe deine Motivation. Will ich einfach nur, dass Gott mich groß rausbringt, mit einem Schlag alles klein-klein vorbei ist? Jesus sagt, überprüfe deine Motive. Und da, wo sie egoistisch sind, da, wo sie auf Anerkennung abzielen, da lass dich nicht von ihnen zur Sünde verleiten. Die dritte Versuchung. Herr über die Welt. Vers 8, wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Bisher hat sich der Teufel ziemlich fromm getarnt. Nun aber zeigt er hier sein wahres Gesicht. Übrigens tarnt sich der Teufel sehr, sehr gerne fromm. Sollte Gott nicht gesagt haben, die Schlange, bist du wirklich heilig genug? Anfrage an uns. Der Teufel will uns gerade auch in der Gemeinde ganz fromm immer wieder fangen. So kommt er ganz fromm daher. Und dazu zu gebrauchen, um zum Beispiel Unfrieden zu stiften, um ein Klima der Gesetzlichkeit entstehen zu lassen, um Bequemlichkeit zu etablieren, um Machtspielchen zu fördern und. Nun aber hier macht der Teufel sehr deutlich, wer er ist. Und er schlägt Jesus einen Pakt mit dem Teufel vor. Er sagt, bete mich an und ich mache dich zum Herrscher der Welt. Jetzt hier sofort, ohne diesen ganzen langen, mühsamen Leidensweg, den du vorhast. Was ist hier der Punkt der Versuchung? Hier geht es um Verführung zur Macht. Viele Menschen wollen Macht haben. Und Macht ist ja auch erstmal nichts Schlimmes, wenn sie im Sinne von Einfluss verstanden wird. Wir sollen Einfluss haben und unseren Einfluss auch geltend machen. Aber Macht um der Macht willen, da wird es brenzlig, da wird es sündig. Wie viel zwischenmenschliches Leid würde es nicht geben, wenn es vielen Menschen nicht ständig um solch eine negative Macht gehen würde? Wie viele Probleme auch innerhalb der Gemeinde Jesu würde es nicht geben, wenn seine Leute nicht ständig Machtspielchen spielen würden. Ich will, dass es so läuft, wie ich mir das vorstelle, wie ich das erkannt habe, wie ich das für richtig halte. Und dafür kämpfe ich ohne Rücksicht auf Verluste. Macht und das Streben nach Macht ist eine der Hauptursachen, warum es in der Gemeinde nicht biblisch zugeht. Und mit nicht biblisch meine ich, an der Liebe untereinander sollt ihr sie erkennen und nicht an den Machtspielchen. Machtbestrebungen sind das Gegenteil von hingebungsvoller Liebe. Macht um der Macht willen ist das Gegenteil von der Macht der Liebe. Wie reagiert Jesus auf dieses verlockende Angebot von Macht? Er wird sehr deutlich. Ich stelle mir vor, er brüllt richtig den Teufel an und sagt, weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Jesus sagt, das, was du mir da vorschlägst, ist dieses Angebot von Macht, ist das allerletzte, was es gibt, ist widergöttlich, in höchster Potenz, ist Anbetung des Bösen, ist Dienst für den Teufel. Wir aber sollen Gott anbeten und ihm dienen. Deshalb ist es auch wichtig, dieses Streben nach Macht zu entlarven, zu demaskieren. Jesus sagt uns, Leute, lasst uns immer wieder unsere Motive hinterfragen. Was steckt dahinter, wenn ich etwas ablehne oder etwas vorantreiben will? Was steckt dahinter, wenn ich gegen andere Menschen kämpfe? Mache ich das, um Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen, damit mein ganzes Leben Anbetung von ihm ist? Oder mache ich das aus Machthunger? Jesus hatte also in der Versuchung durch den Teufel die jeweiligen Versuchungsabwehrstrategien parat. Er war versucht wie wir, aber ohne Sünde. Dass das so war, hat aber meiner Meinung nach nicht damit zu tun, dass er auf jede fromme Versuchung eine Bibelstelle parat hatte. Das war ja hier so. Er hat immer wieder auch mit der Bibel geantwortet. Dass er deshalb so standhaft war. Oder dass er überhaupt einfach so ein Typ war, der so besonders willensstark und so besonders standhaft war. Das war er sicherlich auch. Aber ich glaube, dass da noch was anderes viel vorbildhafter ist. Etwas, das wir eben so ein wenig überlesen haben. Bewusst habe ich es erstmal überlesen, weil ich jetzt darauf zurückkommen möchte. Ich lese nochmal Vers 2. Da heißt es, und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Das ist meiner Meinung nach nicht nur die Begründung, warum Jesus Hunger hatte, sondern ein ganz starkes Statement, auch ein ganz starkes Argument, wie man der Versuchung widerstehen kann. Jesus fastete 40 Tage. Und wenn hier steht Fasten, dann ist da immer auch Beten mit gemeint. Dann heißt das, Jesus hat 40 Tage intensive Gemeinschaft mit seinem Vater gehabt. Jesus kam aus der Intimität mit seinem Vater. Jesus kam aus der Stille. Jesus war ganz nah dran an seinem Vater. Und ich glaube, dass das die beste und erfolgsversprechendste Strategie gegen Versuchung ist. Vor ein paar Wochen habe ich mal Stefan Lepp zitiert, der auf dem Impulsetag immer wieder gesagt hat, Autorität kommt durch Intimität. Kraft, den Versuchungen zu widerstehen, dort Autorität zu haben, kommt durch die Intimität mit Jesus, durch die Nähe zu Jesus. Ein in Versuchung bewährtes Christsein kommt aus der Stille, kommt aus der engen Gemeinschaft mit Gott. Jesus ist immer wieder in die Stille gegangen, hat sich ganz oft zurückgezogen. Sogar er hatte es nötig, viel nötiger, als wir denken. Und wie viel nötiger haben wir es dann erst? Am Anfang des Jahres habe ich zur Jahreslosung gesagt, wir sind manchmal ganz schön faule Hunde. Wir sagen, Zeit mit Gott zu verbringen ist schön, ist richtig, ist wichtig, aber wir hängen faul auf dem Sofa rum und ziehen uns den gleichen Schrott rein wie alle anderen. Leben nur zum Arbeiten und für die Unterhaltung. Und fragen uns nach 20 Jahren, wo ist denn eigentlich mein Brennen hin, mein guter alter Schwung, meine Faszination? Wenn du einen schönen Sonnenaufgang sehen willst, dann musst du hoch von der Couch, dann musst du früh raus aus dem schönen warmen Bett. Deshalb ist geistliche Disziplin so wichtig und besonders die geistliche Disziplin des Gebets, der Stille, so elementar wichtig. Die geistliche Disziplin des Zeitverbringens mit Jesus. Dass uns Jesus nicht langweilig wird, Ilke hat es gesagt, ist, glaube ich, hier liegt der Schlüssel. Intensiv Zeit mit Jesus verbringen. Und das macht sie nicht von alleine. 40 Tage Fasten, das hat ganz viel mit Disziplin und Durchhalten zu tun. Diese gute, faszinierende Gemeinschaft mit Jesus, die drängt sich mir nicht auf und kommt dann so über mich, ob ich will oder nicht. Nein, dafür muss ich kämpfen, dafür muss ich mich rausbewegen aus dem schönen, warmen Bett, aus der Bequemlichkeit und muss hinein in die Stille und mich hineinbegeben, zum Beispiel in meine Gebetsecke. Ich glaube, dass hier der Hauptschlüssel ist für einen vorbildlichen Umgang mit der alltäglichen und auch außergewöhnlichen Versuchung. Markus 14, Vers 38 sagt Jesus zu seinen Jüngern genau das. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Jesus will sich auf Ängste mit dir verbinden, damit du Leben die Fülle hast. Ein erfülltes Leben, in welchem du nicht von Trieben bestimmt bist, nicht ständig nach Anerkennung lechzen musst und auch nicht deinem Streben nach Macht folgen musst. Dazu brauchst du seine Nähe, dazu brauchst du die Abhängigkeit von ihm. Hier könnte man nun einen Schlusspunkt setzen. Aber ich glaube, damit würde man dem Text nicht so richtig gerecht werden, denn hier schwingt noch was anderes mit, was mit unserer Versuchung erstmal gar nichts zu tun hat. Jesu Versuchung geht weit über die menschliche Versuchung hinaus und das sprengt dann auch dieses Vorbildhafte der Versuchung Jesu. Bis hierher kann man sagen, jawohl, das ist ein Vorbild, wenn auch weit weg, aber dem kann ich nacheifern. Aber um das ganze Bild zu sehen, kann man über den Text nicht predigen, ohne auch zu erwähnen, wie spezifisch diese Versuchung für Jesus zugeschnitten war. Und wie er eben auch ganz Mensch, aber auch ganz Gott war, ganz Gottes Sohn war. Bei den ersten beiden Versuchungen sagt der Teufel jeweils ganz explizit, wenn du Gottes Sohn bist. Er spricht ihn auf seine Gottessohnschaft an. Und bei der dritten sagt er das zwar nicht, aber auch da kommt es aus allen Knopflöchern raus. Du bist doch Gottes Sohn oder anders ausgedrückt, du bist doch der Messias. Alle drei Versuchungen zielen nämlich auf ganz konkrete Messias-Erwartungen ab. Mit allen drei Versuchungsangeboten zielt der Teufel auf Jesus als Messias ab. Er greift ihn an und will ihn dazu bringen, sich als Messias zu outen, auf seine Art und Weise, so wie der Teufel es will und nicht wie Gott es will. Einerseits vorzeitig, andererseits auch ohne Leid und ohne Entbehrung. Jesus hat ja all diese Messias-Erwartungen, die hier anklingen, später erfüllt, aber ganz anders und ebenso, wie es Gottes Heilsplan vorsah, auf Gottes Art und Weise, viel mächtiger und viel bedeutender als durch irgendwelche Angebote des Teufels. Er hat ja Steine zu Brot gemacht, er hat ja den Hunger gestillt an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Er hat ja sich stark und mächtig erwiesen und ist in den Tod gesprungen, und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und er ist ja der Herrscher der Welt geworden, das Lamm auf dem Thron. Und damit hat er neben allen Vorbildhaften noch etwas geschaffen, was uns im alltäglichen Kampf unbedingt vor Augen sein sollte. Er ist für uns in die Tiefen unseres Lebens gestiegen. Nicht nur als Vorbild, sondern an unserer Stelle. Er ist für uns durch die Versuchung, damit er uns beisteht in jeder Versuchung, ja sogar nicht erst hineinführt in die Versuchung. Er ist in uns. Er lebt in uns. Er will Herr sein in deinem und meinem Leben und damit mit dir und mir gemeinsam durch dick und dünn und durch die Versuchung. Hebräer 2, Vers 18 steht, das ist die letzte Folie, da er selbst gelitten und Versuchung erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Ich möchte schließen mit einer Filmszene. Diese Szene auf der Zinne hat vielleicht Hollywood inspiriert, an verschiedenen Stellen. Vielleicht auch den Film Brennpunkt L.A., Lethal Weapon mit Mel Gibson. In der Anfangsszene von diesem Film droht ein Lebensmüder von einem Dach zu springen. Da kommt ein Polizist, nämlich der Hauptdarsteller Mel Gibson, erschöpft und frustriert nach dem Tod seiner Frau. Er war selber irgendwie lebensmüde, alles andere als ein strahlender Held, kein Superstar. Und ausgerechnet der sollte nun der rettende Engel sein. Und er geht hin, macht kurzen Prozess, geht auf diesen Todesmüden zu, kettet sich an den anderen und springt mit ihm zusammen vom Dach, Hand in Hand. Beide fallen tief und sie landen im Pool. Gerettet. Was soll diese Szene ausdrücken? Jesus kettet sich an dich. Wenn du das in der Stille immer wieder zulässt, dann kettet er sich an dich. Und er springt mit dir gemeinsam in die Irrung und Wirrung deines Lebens, in die Versuchung deines Lebens. Und er ist der Garant dafür, dass du sicher landest im Pool oder biblisch ausgedrückt in seinen Armen. Amen.